Archivradio.
Nach der Befreiung der entführten Lufthansa-Maschine Landshut und der anschließenden Ermordung von Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer befasst sich am 20. Oktober 1977 der Bundestag mit den Ereignissen. Bundeskanzler Helmut Schmidt gibt dabei eine Regierungserklärung ab.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Bundesverfassungsgericht hat in den frühen Morgenstunden des 16. Oktober im Namen unseres Volkes für recht erkannt, die Artikel 1 und 2 unseres Grundgesetzes verpflichten den Staat, jedes menschliche Leben zu schützen. Diese Schutzpflicht ist umfassend. Sie gebietet dem Staat, sich schützend und fördernd vor dieses Leben zu stellen. Das heißt vor allem, es auch vor rechtswidrigen Angriffen von Seiten anderer zu bewahren. An diesem Gebot haben sich alle staatlichen Organe, je nach ihren besonderen Aufgaben, auszurichten. Alle staatlichen Organe. Das Verfassungsgericht hat hinzugefügt, das Grundgesetz begründet eine Schutzpflicht nicht nur gegenüber dem Einzelnen, sondern auch gegenüber der Gesamtheit aller Bürger. Die Wahrnehmung dieser doppelten Pflicht und weiter erneut wörtlich setzt voraus, dass die staatlichen Organe ihre Maßnahmen der Vielfalt der jeweiligen konkreten Situation ohne Festlegung auf ein bestimmtes Verhalten anpassen können. Ende des Zitats. Am gleichen 16. Oktober, nachdem dieses Urteil ergangen war, haben die Bundesregierung, die Partei- und Fraktionsvorsitzenden des Deutschen Bundestages und die Ministerpräsidenten der vier betroffenen Bundesländer öffentlich bekannt gemacht, dass sie schon bisher nach diesen Grundsätzen beraten und gehandelt hatten und dass sie in Befolgung dieser Grundsätze auch weiterhin alles tun würden, um ihrer schweren Verantwortung gerecht zu werden. Viele Wochen früher, nämlich unmittelbar nach der Entführung Dr. Schleyers, habe ich in dem soeben erwähnten Beratungskreise mit Zustimmung aller Beteiligten damals die Orientierungspunkte, die unser Handeln bestimmen sollten, folgendermaßen umrissen. Erstens, Dr. Schleyer lebend zu befreien. Es war selbstverständlich zu einem späteren Zeitpunkt, dass dies ebenso galt für die als Geiseln genommenen 82 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder in dem entführten Lufthansa-Flugzeug. Zweitens, die Täter zu ergreifen und vor Gericht zu stellen. Drittens, die Fähigkeit des Staats, seine Bürger gegen Gefahren zu schützen, zu sichern, das Vertrauen der Bürger, aber auch das Vertrauen der Menschen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in diese Schutzfunktion unseres Staates zu wahren und dies hieß, die Terroristen nicht freizulassen. Gewiss war dies damals eine sehr einfache Sprache. Gleichwohl legen wir diese von uns vor 6 Wochen erarbeiteten 3 Orientierungspunkte heute öffentlich vor. Jedermann kann erkennen, dass es kaum vorstellbar erscheinen konnte und kaum vorstellbar erscheinen kann, alle diese Orientierungspunkte oder Maximen zugleich durch eigenes Handeln oder durch eigenes Unterlassen zugleich in die Wirklichkeit zu übertragen. Vielmehr war von Anfang an klar, und dies galt für unsere Bemühungen um das Leben und die Freiheit Dr. Schleyers, für die Rettung der 87 Geiseln im Flugzeug, und es gilt für zukünftig denkbare Fälle, dass die Erfüllung jeder einzelnen dieser 3 Orientierungspunkte, dass die Erfüllung jedes Einzelnen nach menschlicher Voraussicht die Erfüllung der übrigen Maximen einschränken musste oder gar gefährden musste. In dieser unausweichlichen Gewissheit hatten wir unsere Entscheidungen zu treffen. Unausweichlich befanden wir uns damit im Bereich von Schuld und Versäumnis. Es ist uns gelungen, die Passagiere und die 4 der 5 Besatzungsmitglieder der entführten Lufthansa-Maschine aus der Gewalt von vernichtungswilligen Verbrechern zu befreien und ihr Leben zu retten. Es ist uns nicht gelungen, die Morde in Karlsruhe, in Oberursel, in Köln, den Mord an Bord des Lufthansa-Flugzeuges und den in Mühlhausen im Elsass offenbar gewordenen Mord zu verhindern. Ich füge hier ein, nachdem der Bundestagspräsident und der Bundestag dem in Mühlhausen in Frankreich aufgefundenen toten Dr. Schleyer eben gedacht hat und seiner Familie das Beileid ausgeführt hat, auch für die Bundesregierung, dass nach unserem Urteil die deutsche Wirtschaft in ihm eine ihrer hervorragenden Unternehmerpersönlichkeiten verloren hat, einen Mann von hohen Führungseigenschaften, dessen Engagement, dessen Wissen, auch sein Gespür für sozialen Ausgleich ihm befähigt haben, sein Amt als Sprecher der Industrie und der Arbeitgeber auf eine Weise auszuüben, die ihm Anerkennung eingebracht hat. Für die Bundesregierung war er kein einfacher Gesprächspartner, aber wir respektierten ihn als einen Mann, dessen klares Denken und offenes Sprechen und dessen ehrlicher Wille das Gespräch mit ihm wertvoll gemacht hat. Ich habe dies bei zahlreichen Gelegenheiten auch persönlich immer so empfunden. Die Bundesregierung teilt ebenso wie der Bundestag die Trauer seiner Familie, an deren Seite wir uns stellen. Es ist uns mit Ausnahme der Ergreifung eines mutmaßlichen Täters in Holland bisher noch nicht gelungen, die Mörder von Karlsruhe, Oberursel und Köln zu ergreifen. Immerhin sind allerdings die heute zu veröffentlichenden Fahndungsergebnisse schon bisher sehr erheblich. Die 11 Gefangenen, die in erster Instanz wegen Mordes verurteilt wurden oder nach Richterspruch des Mordes dringend verdächtig sind und zu deren Freilassung die zuständigen Landesregierungen erpresst werden sollten, haben wir nicht ausgeliefert. Ihnen liegt die Tötung von 13 Menschen und Ihnen liegen 43 weitere Mordversuche zur Last. Tötung von 13 Menschen und 43 weitere Mordversuche. 3 von ihnen haben gestern Selbstmord begangen. Wir mussten und müssen fürchten, dass die 11 gefangenen Terroristen nach ihrer eventuellen Freilassung weitere schwere Verbrechen begehen würden. Genauso wie es diejenigen getan haben, die durch die Entführung von Peter Lorenz freigepresst worden sind, nachdem sie damals freigelassen wurden. Diesen letzteren werden inzwischen die Tötung von 9 Personen zur Last gelegt und weitere 4 Mordversuche. Das heißt, die Freilassung der 11 hätte nach dieser Erfahrung eine neue Gefahr für das Leben vieler anderer Menschen heraufbeschworen. Es ist mir am heutigen Tag, wie schon in all den letzten Wochen, eine große Hilfe, dass der Rat der Evangelischen Kirche Deutschlands im vorigen Monat öffentlich versichert hat, unsere Entscheidung mit Vertrauen aufnehmen zu wollen, und eine große Hilfe von der Bereitschaft der Kirche zu wissen, auch die Folgen gemeinsam tragen zu wollen. Der Terrorismus ist keineswegs tot. Weder in Deutschland noch irgendwo auf der Welt. Die Bundesregierung und alle Parteien und Fraktionen des Deutschen Bundestages werden, dessen bin ich gewiss, angesichts der gegenwärtigen schweren Belastungen alles tun, um die Fähigkeit des Staates zu wahren, dass er seine Bürger schützen kann. Wir werden dabei, wie gestern und heute, so auch morgen, den Befehlen des Grundgesetzes gehorchen. Das Urteil, auf das ich mich eingangs bezog, bestärkt uns darin, auch in Situationen größter Belastung, die vom Gesetz gesetzten Grenzen zu achten und zu wahren, und das heißt rechtsstaatlich zu handeln. Ich möchte der Erklärung der Fuldaer Bischofskonferenz der römisch-katholischen Kirche zustimmen, die im vorigen Monat den Bundestag aufgefordert hat, alle in der Verfassung, alle im Grundgesetz und im Rechtsstaat gegebenen Möglichkeiten auszuschöpfen und konsequent zu verwirklichen, ehe überhaupt Verfassungsänderungen in Betracht gezogen werden. Die Bereitschaft der Kirche, jedem ein guter Partner zu sein, der sich um Überwindung des Terrors müht, stärkt uns in unserer Zuversicht. Dass das Oberhaupt der katholischen Kirche im ehrwürdigen Alter von 80 Jahren davon spricht, er würde sich selbst als Ersatzgeisel anbieten, falls dies von Nutzen wäre, kennzeichnet das Ausmaß des Schreckens und der Betroffenheit über die Leiden der von den Verbrechen betroffenen Menschen. In der Nacht vom Montag auf Dienstag und am ganzen gestrigen Tage, meine Damen und Herren, haben Millionen Deutsche und Abermillionen von Menschen in aller Welt aufgeatmet, als in Mogadischu, im ostafrikanischen Somalia, nach einem Irrflug von 9000 Kilometern die Befreiung von 86 Menschen aus unmittelbarer Lebensgefahr gelungen war. Auch wenn wir unsere Toten tief beklagen und mit ihren Familien und ihren Freunden deren Trauer teilen, so dürfen wir doch auch mit Genugtuung auf die Leistung der Beamten der Grenzschutzgruppe 9 und all derer schauen, die wir nach Mogadischu entsandt hatten. Es wurde hier ein Beispiel und ein Vorbild gesetzt für die Jungen in unserem Lande. Ein Beispiel dessen, wofür wir alle einzutreten haben, nämlich für die Erhaltung der Würde des Menschen, für die Erhaltung der unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechte, für das Recht auf Leben, für die Freiheit der Person. Ich weiß, dass viele junge Menschen die Überbetonung materiellen Lebensgenusses missbilligen, die sich angesichts unseres hohen Lebensstandards bei manchen eingetreten ist, der sich manche allzu bereitwillig hingeben, und die bei manch einem die Frage nach dem Sinn seines Lebens in den Hintergrund treten lässt. Ich weiß, dass viele junge Menschen nicht nur in unserem Staate die Frage nach dem Sinn ihres Lebens stellen. Jeder Mensch wird seine eigene Antwort suchen müssen. Sie kann nur gefunden werden in der Orientierung auf oberste Werte. Und weil wir als Einzelne nicht leben können, sondern vielmehr auf Gemeinschaft, auf Gesellschaft mit vielen anderen angewiesen sind, kann sie nur gegeben sein, kann sie nur gegeben werden im Bewusstsein jener Werte, auf denen Gemeinschaft beruht und auf die unser Staat gegründet ist. Die befreiende Tat in Somalia entspringt den bewusst erlebten Grundwerten der Freiheit und der Solidarität. Es wurde hier ein Beispiel gegeben für die Bedeutung unserer Grundwerte, wurde Orientierung gegeben. Es ist falsch, nur danach zu trachten, was ein Einzelner oder eine Gruppe von der Gemeinschaft, von der Gesellschaft, vom Staat empfangen oder sich verschaffen könnte. Es ist vielmehr notwendig, dass wir alle uns selbst fragen, was wir der Gemeinschaft zu geben haben und wie wir ihr dienen können. In Mogadischu wurde zugleich ein Zeichen gesetzt für die Zusammenarbeit unter den Völkern und Staaten der Welt und für die gemeinsame Überwindung der Geißel des internationalen, lebensverachtenden, gemeinschaftszerstörenden Terrorismus. Wir haben in den schweren Stunden, in denen wir die drückende Last der Entscheidungen trugen, nicht allein gestanden. Tief eingeprägt hat sich uns die Bereitschaft von Regierungen im Nahen Osten und auf dem afrikanischen Kontinent, sich gemeinsam mit uns um die Befreiung der Menschen aus ihrem Leiden zu bemühen. Der besondere Dank der Bundesregierung, unseres ganzen Volks und ich bin sicher aller Menschen auf der Welt, welche den Terrorismus ablehnen, gilt dem Staatspräsidenten von Somalia, Siad Barre, und seiner Regierung.
Vielleicht, Herr Bundeskanzler, darf ich Sie an dieser Stelle unterbrechen und dem Hause mitteilen, dass der somalische Botschafter auf der Diplomatentribüne Platz genommen hat. Ich möchte ihm den Dank, ihm und seinem Land, den Dank des Deutschen Bundestages für die uns geleistete Hilfe aussprechen.
Seine Entscheidung mag dem Präsidenten Barre nicht leicht gefallen sein. Aber er war bereit, einen entscheidenden Beitrag zu leisten, um das Leben der Geiseln zu retten. Die Zusammenarbeit der Sicherheitsorgane von Somalia mit den unsrigen war ausgezeichnet und die Hilfsbereitschaft war groß. Meine Damen und Herren, wir dürfen das nie vergessen. Es hat Einfluss auf unsere zukünftigen Beziehungen zu jenem Staat und seinem Volke. Somalia hat ein Beispiel gesetzt für die unerlässliche internationale Zusammenarbeit, durch die allein eine erfolgreiche Bekämpfung des Terrorismus möglich ist. Möge dieses Beispiel in allen Ländern der Welt auf fruchtbaren Boden fallen. Vielleicht darf ich das, was dort sich ereignet hat, mit einem biblischen Gleichnis umschreiben. Unser schwarzer Bruder war der barmherzige Samariter, der den unter die Räuber gefallenen Weißen aus ihrem Elend errettete. Politisch heißt dies, Solidarität zeigten gerade diejenigen, denen einige in unserem Lande kritisch oder sogar ablehnend begegneten, weil Sie für die Gestaltung Ihrer Gesellschaft einen anderen Weg gewählt hatten als wir. Wir in der Bundesrepublik haben erfahren, was es bedeuten kann, wenn Solidarität keine Grenzen kennt. Und wir alle haben die Verantwortung dafür, dass uns nicht nachgesagt werden kann, es sei leichter, Solidarität zu empfangen, als sie zu geben. In Dubai, auch wenn die Terroristen schließlich den Abflug der Maschine aus jenem Staat erzwangen, verdient der engagierte und umsichtige Einsatz von Verteidigungsminister Sheikh Mohammed und der anderen Persönlichkeiten, die Staatsminister Wischnewski auf dem Tower und dem Flugplatz von Dubai unterstützt haben, unsere volle Anerkennung. König Khalid und Kronprinz Fahad von Saudi-Arabien haben uns in entscheidenden Augenblicken geholfen. Wir danken für Ihre Hilfe. Es sollte übrigens nicht übersehen werden, dass sich auch der Chef der PLO, Yasser Arafat, eindeutig von der Aktion der Entführer distanziert hat, lange bevor sie ihr Ende fand. In besonderem Maße muss der selbstlose und unermüdliche Einsatz von 5 italienischen Ärzten gewürdigt werden, die nach der Befreiung die verwundeten, geschwächten und schockierten Geiseln in einem vorsorglich schnell eingerichteten Notlazarett in Mogadischu behandelt haben. Zu den positiven Erfahrungen zähle ich auch die Bereitschaft der Sowjetunion, sich für uns bei der Regierung von Südjemen zu verwenden. Dass die DDR hierzu gleichfalls bereit war, ist eine erfreuliche Bestätigung für die Fortschritte in unseren Beziehungen. Unsere Freunde im Westen standen rückhaltlos auf unserer Seite. Besonders haben wir von Premierminister Callaghan, von Präsident Giscard d'Estaing und von Präsident Carter nicht nur moralische Unterstützung, sondern tätige Hilfe erhalten. In all dieser Hilfe ist deutlich geworden, wie sehr das Bewusstsein gewachsen ist, dass, weil kaum ein Land der Welt vom internationalen Terrorismus verschont bleibt, dass alle bereit sein müssen, auch international zusammenzuarbeiten, um einen wirkungsvollen Schutz der Menschen gegen Geiselnahmen zu gewährleisten. Bereits vor einem Jahr hat der von der Bundesregierung die Vereinten Nationen eingebrachte Entwurf einer Konvention gegen die Geiselnahme in der 31. Generalversammlung der United Nations positive Aufnahme gefunden. Wir bitten am heutigen Tage einzeln und auch in New York selbst, dass alle UN-Mitgliedstaaten mit uns diese Konvention nunmehr in New York beschleunigt behandeln und verabschieden. In den letzten Tagen und Wochen haben außer den vorhin schon genannten Grenzschutzbeamten und außer den vorhin schon genannten Ausländern, ausländischen Bürgern und Regierungen, auch viele Bürger unseres Staates aufopfernd gearbeitet. Unser Dank gilt Tausenden von Angehörigen der Sicherheitsorgane von Bund und Ländern, insonderheit denen des Bundeskriminalamtes, die ja alle zum Teil ohne irgendeine Unterbrechung nunmehr seit Wochen ihre Pflicht tun, nein, sehr viel mehr tun als ihre Pflicht. Gilt ebenso den Mitgliedern der vielen Krisenstäbe in Bonn und anderswo und ihren Mitarbeitern. Wir grüßen aber auch die Menschen, die in der entführten Maschine 120 Stunden der Gewalt der Terroristen, 120 Stunden schwerster physischer und psychischer Belastung in bewundernswerter Weise ertragen haben. Besonderes Gedenken schulden wir dem ermordeten Flugkapitän Jürgen Schumann. Der Bundestag, der Bundestagspräsident, hat vorhin seiner gedacht. Wir teilen die Trauer seiner Familie. Die Bundesregierung möchte hinzufügen, Schumann hat unter tödlicher Bedrohung Mut und Umsicht bewiesen. Gestern Morgen hat in einer Predigt hier in Bonn Bischof Klass gesagt, es komme darauf an, das böse Geheimnis der Gesetzlosigkeit zu überwinden. Diese Überwindung wird große Anstrengungen aller notwendig machen. Und wir alle werden uns dabei nach dem Grundgesetz und nach den Gesetzen zu richten haben. Mit großer Betroffenheit und Bestürzung hat die Bundesregierung von den jüngsten Ereignissen in dem Gefängnis in Stuttgart-Stammheim erfahren. Uns ist es unvorstellbar, wieso es trotz des Kontaktsperregesetzes, das bei vielen Abgeordneten des Deutschen Bundestages die Überwindung erheblicher Zweifel erfordert hat, dass es trotz solchen Gesetzes möglich war, dass dort Gefangene in den Besitz von Schusswaffen kommen konnten. Nun ist nach unserer grundgesetzlichen Ordnung der Vollzug von Strafen und das Gefängniswesen ausschließlich Sache der Bundesländer und keineswegs der Bundesregierung. Gleichwohl muss die Bundesregierung aus Gründen der Schutzfunktion des Gesamtstaats, aus Gründen der Rechtssicherheit, aus innenpolitischen Gründen und aus außenpolitischen Gründen wegen des Ansehens Deutschlands in der Welt dringend erwarten, dass jene Vorgänge in einer über jeden Zweifel erhabenen Form untersucht, vollständig aufgeklärt und dass die Ergebnisse öffentlich vorgelegt werden. Die der Bundesregierung bisher durch die baden-württembergische Landesregierung mitgeteilten Umstände, der Obduktionsbefund vor allem, lassen darauf schließen, dass in Stammheim Gefangene zur Verschärfung ihres terroristischen Kampfes gegen unseren Staat, gegen unsere freiheitliche Grundordnung, nach ihren früheren Hunger- und Durststreiks nunmehr auch die gewaltsame Zerstörung ihres eigenen Lebens als Kampfmittel eingesetzt haben. Offenbar wollten sie ihren Tod nicht als ein Zeichen später Einsicht, sondern vielmehr als ein Fanal für die noch in Freiheit befindlichen ihnen Gleichgesinnten. Drohungen, die schon vorher ausgestoßen worden waren, erhärten dies. Meine Damen und Herren, die unbegreiflichen Vorgänge in Stuttgart-Stammheim dürfen und sie werden unseren klaren Blick in die Zukunft nicht vernebeln. Es gilt als erstes die Erfahrung praktischer Solidarität im Handeln der Verantwortlichen für kommende Bewährungsproben lebendig zu halten. Ich habe hier Mitte des vorigen Monats die Hoffnung ausgedrückt, dass die Zusammenarbeit der Bundesregierung mit den Partei- und Fraktionsvorsitzenden Brandt, Kohl, Mischnick, Strauß, Wehner sowie den vier betroffenen Landesregierungen bis zum Ende der schlimmen Zwangslage andauern möge, in die uns das terroristische Verbrechen gebracht hat. Dass ich den Vorsitzenden der FDP in dem Zusammenhang namentlich nicht nenne, ergibt sich aus der Tatsache seiner Zugehörigkeit zur Bundesregierung. Ich kann heute sagen, dass wir in den schweren Entscheidungen der letzten Wochen bis zum heutigen Tage tatsächlich alle so zusammengestanden haben. Wir haben jeden Schritt gemeinsam beraten und einmütig gebilligt. Wir haben viele Pläne gefasst, Viele haben wir verworfen, einige wurden zu Schanden. Wir haben gemeinsam Wagnisse auf uns genommen. Und natürlich liegt bei alledem die Verantwortung, meine Damen und Herren, bei der Bundesregierung. Aber ohne diese Gemeinsamkeit wäre die Befreiung der Geiseln der Flugzeugentführung nicht gelungen. Ohne sie wäre aber auch ein Fehlschlag, der ebenso möglich war, nur schwer zu tragen gewesen. Ich gehe davon aus, dass diese Solidarität am heutigen Tag, wo wir gemeinsam uns den Folgen der Ermordung Schleyers zu stellen haben, dass sie weiterlebt und auch bewahrt werden wird. Bundestag, Parteien und Fraktionen müssen den Maßstäben gerecht werden, die in den letzten Wochen gemeinsam gesetzt wurden. Und der Besinnung auf das Wesentliche, die unser Volk von uns erwartet. Jeder prüfe sein eigenes Verhalten und jeder trage zur Entgiftung der politischen Auseinandersetzung bei, wo immer das nötig sein sollte. Natürlich kann vollständige Übereinstimmung zwischen Regierung und Opposition im Handeln und in der Verantwortung für ein demokratisches Gemeinwesen nicht die Regel sein. Es ist die Ausnahme, in der sich politische Vielfalt in Situationen der Not als Einheit bewährt. Ansonsten aber muss der fruchtbare Gegensatz, die Kontroverse, fortbestehen. Die Kontroverse ist ein Wesenskern parlamentarischer Demokratie. Wir haben also, ich sage dies, um jedes Missverständnis auszuschließen, nicht die Absicht, für die Zukunft auf allen Gebieten große Gesetzgebungskoalitionen zu verabreden. Im Gegenteil, Verantwortungen dürfen nicht verwischt werden. Und ohne parlamentarische Auseinandersetzung würden wir oft nicht zu sachlich vernünftigen Lösungen kommen. Die Bürger unseres Landes haben verschiedene politische Auffassungen und es bleibt die Führungsaufgabe des Parlaments, diese Unterschiedlichkeit der politischen Grundströmungen hier im Parlament vorzutragen und auszutragen. Allerdings würde ich es begrüßen, wenn der schon eingeleitete Versuch, einzelne Vorschläge zur besseren Bekämpfung des Terrorismus nach sorgfältiger Prüfung in gemeinsamer Gesetzesinitiative der drei Fraktionen zusammenzufassen, wenn der fortgesetzt und zu einem konstruktiven Ende geführt würde. Die Artikulierung der unterschiedlichen politischen Strömungen ist auch Aufgabe der Medien, der Presse, des Rundfunks, des Fernsehens. Dazu benötigen die Medien die ungehinderte Information. Umso mehr gilt vielen Zeitungen und Medien des Innen- und Auslandes unser Dank, dass sie durch ihre Selbstbeschränkung zur Befreiung der Geiseln und zur Aufklärung der Verbrechen außerordentlich geholfen haben. Der Ablauf terroristischer Verbrechen wird wesentlich erschwert, wenn sich die Täter nicht der Massenkommunikationsmittel bedienen können, wenn sie sich nicht der weitest gestreuten Publizität bedienen können. Dafür sind jetzt Maßstäbe gesetzt. Ich füge hinzu, diejenigen Medien im Inland und im Ausland, die zeitweise glaubten, sich diese Selbstbeschränkungen nicht auferlegen zu sollen und die damit Gefährdungen ausgelöst haben, sollten kritisch überprüfen, wie weit sie tatsächlich den Erfolg gefährdet haben. Die Wochen, die alle Betroffenen und die unser ganzes Volk in ohnmächtiger Wut, zum Teil in Schmerz und Leid, in der Hoffnung, in Glück und Enttäuschung, in dem Erfahren von Tapferkeit und in dem Erfahren von Mitmenschlichkeit durchlebt haben, die werden ihre Spuren hinterlassen. Nicht nur in Deutschland, auch international. Die Menschen in der Bundesrepublik, das spüren wir, sind näher zueinander gerückt. Opfermut, der Einsatz des eigenen Lebens für die Gesamtheit der Bürger, für die Demokratie gelten, manche hatten es vielleicht schon vergessen, sie gelten mehr als das Streben nach Materiellem. Und ein Rückzug in die Innerlichkeit allein reicht für Gemeinschaft nicht aus. Was unser Volk in diesen Tagen an Haltung gezeigt hat, wird von der zivilisierten Welt in Ost und West, in Nord und Süd mit Respekt und Mitgefühl betrachtet. Die ganze Welt erfährt in diesen Jahren in vielen Ländern das Wiederaufleben zerstörerischer Gewalt, von der doch die Menschheit glaubte, dass sie durch geschichtliche Erfahrung und dass sie durch menschliche Moral überwunden sei. Es gibt aber kein politisches Prinzip, mit welchem der Rückfall von der Menschlichkeit in die Barbarei sittlich gerechtfertigt werden könnte. Ich sage vor allem den jungen Menschen, dass Demokratie nicht allein aus dem Prinzip der Bildung von Mehrheiten besteht, sondern ihre letztlich existenzielle Begründung findet Demokratie in der Humanisierung der Politik, das heißt in der Humanisierung des unvermeidlichen Umganges mit der Macht. Indem die demokratische Verfassung von der Würde des Menschen ausgeht und nicht nur dem Staat, sondern auch dem Einzelnen verbietet, mit der Existenz und der Würde des Menschen nach Belieben und nach Willkür zu verfahren, schreibt sie uns allen die Grenzen unseres Handelns vor. Die Verpflichtung dem Ganzen gegenüber umfasst auch den Schwachen zu helfen, Minderheiten nicht auszuschließen und gegenüber Andersdenkenden Respekt zu bewahren. Wer aber aus dieser humanen Geschichte heraustritt, wer an die Stelle des demokratischen Rechts das Faustrecht der Gewalt setzt, der erlebt eine Ausweglosigkeit, in der vermeintliche Macht bis in Selbstzerstörung umschlagen kann. Ich weiß, wie schwer es Älteren oft ist, Erfahrungen weiterzugeben und wie reserviert junge Menschen häufig sind, wenn sie das Gefühl haben, belehrt werden zu sollen. Ich sage aber in großem Ernst, dass es unheilvolle Erfahrungen gibt, vor denen man sich schützen muss, die man selber nicht zu machen wollen darf, wo eigene Einsicht und Verantwortung gebieten, zuzuhören und zu bedenken und zu lernen. Am Schluss, meine Damen und Herren, wer weiß, dass er so oder so, trotz allen Bemühens, mit Versäumnis und Schuld belastet sein wird, wie immer er auch handelt, der wird von sich selbst nicht sagen wollen, er habe alles getan und alles sei richtig gewesen. Er wird auch nicht versuchen, Schuld und Versäumnis den anderen zuzuschieben, denn er weiß, die anderen stehen vor der gleichen unausweichlichen Verstrickung. Wohl aber wird er sagen dürfen, dieses und jenes haben wir entschieden, jenes und dieses haben wir unterlassen, aus diesen und jenen Gründen, und alles dies haben wir zu verantworten. Die Bundesregierung wird noch Gelegenheit nehmen, alle ihre Entscheidungen, ihre Gründe, auch ihre Zweifel öffentlich darzulegen. Zu dieser Verantwortung stehen wir auch in Zukunft. Gott helfe uns.
Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es unter archivradio.de sowie in der ARD-Audiothek.